Willkommen hier beim Podcast Sternentor. Ihr habt es wieder richtig reingeschafft. Zur letzten SG1-Staffel, so schnell geht es. Hat nur ein paar Jahre gedauert. Hallo Thomas, guten Morgen.
Guten Morgen Clemens, guten Morgen liebe Zuhörer. Ja, Staffel 10.
So schnell kann es gehen.
Unglaublich.
Staffel 10. Ja, das ist irgendwie so, ja. Es geht dann doch, wenn man jede Woche aufnimmt, denkt man immer, okay, es ist so ein Riesen, es ist ja auch ein Riesenhaufen an Folgen. Aber irgendwie, aufgrund der Regelmäßigkeit, sieht man dann doch immer, genau, dass es dann schnell weggeht. Genau, Sommerpause machen wir nicht, oder Winterpause oder Herbst oder irgendwas Pause. Genau, deshalb, das ist dann der Vorteil. Feedback gab es nicht, es gab nur, das habe ich eben versucht nochmal herauszusuchen, auf Instagram zwei Markierungen oder Erwähnungen unter, es gibt irgendwie, ich weiß nicht mehr, unter welchem Podcastpreis, da sollte man, glaube ich, konnte man seine Lieblingspodcast nominieren, da hatte uns jemand nominiert, habe ich leider nicht mehr mir gemerkt, wer das war, und ich finde es auch nicht mal, weil Instagram ist von der Übersichtlichkeit sehr, also verbesserungswürdig, um es mal so zu sagen.
Wird der deutsche Podcastpreis sein.
Das kann sein, aber es kann ja auch sein, dass es noch andere gibt. Aber irgendwer hat uns da markiert und dann, ich glaube, noch die Dünnbrettbohrer auch. Grüße gehen raus. Deshalb,
ja. Achso, ich sehe gerade. Also ja. Der deutsche Podcastpreis ist es nicht. Der aber, 25 wird er nicht verliehen.
Dann war es ein
ausreichend anderer Partner aus der Podcast-Szene für das Format zu gewinnen, bla bla bla. Ja.
Na, dann war es vielleicht was anderes, aber vielen Dank für die Markierung. Das wollte ich natürlich nicht unerwähnt lassen, sonst habe ich jetzt nichts bemerkt weiterhin.
Da wir der einzige Podcast sind, können wir das alles eh sowieso nur gewinnen. Also das ist ja eigentlich ist doppelt gemoppelt.
Ja, wir können gern zum Folgentitel kommen. Thomas, wie heißt denn das Ding heute?
Flash and Blood. Also es geht um um ein altes Computerspiel und Flash Gordon.
Das wird sein Fun Fact. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es auch eine Battlestar Galactica Episode, die so heißt. Deshalb fand ich den Titel interessant. Aber natürlich heißt der Titel auch in anderen Ländern ähnlich oder nicht ähnlich oder ein bisschen anders. Lese ich euch mal vor. Und zwar im Französischen heißt das Ding Le Orici. Ne? Spielt ja schon auf was an, was wir in der Folge sehen. Und da gibt es noch eine andere Rechtschreibung, italienische Mode, weiß ich nicht. Egal, auf jeden Fall, im Spanischen ist es auch so, wie im Englischen, im Tschechischen auch. Und wo es anders ist, ist bei uns in Deutschland, Fleisch und Blut.
Ne? Ja, das ist ja wörtlich übersetzt.
Ja, und im Ungarischen das Gleiche. Und die Japaner haben das umgedreht. Ne? Kann sein, dass es da auf Japanisch dann geschmeidiger klingt, Blut und Fleisch. Vielleicht ist es auch komisch, von der Translation her hier komisch übersetzt, das weiß ich nicht, aber ansonsten zu den Leuten, warte, muss man hier rumscrollen, William Roaring in der Regie und Robert C. Cooper hat das Drehbuch geschrieben, Quote 9,2%, 1,04 Millionen, also hat die Millionengrenze wieder erreicht. Zu den Ausstrahlungssachen, Weltpremiere diesmal wieder in den USA, Sci-Fi Channel 2006 am 14. Juli und dann Großbritannien Sky One am 18. Oktober 2006. Es kam recht spät nach Kanada, okay, am 2. November 2006 auf Space. Dann am 25. Juli 2007 auf RTL 2 bei uns und dann Japan AXN am 14. Oktober 2008. Also die haben das ja immer sehr später.
Ja, aber wenn Kanada als letztes ist, ja ganz normal, ne? Also wenn es auf Space läuft, ist ja the final frontier, nicht the first frontier so.
Sehr gut. Ja, nee, weil die sind ja manchmal haben sie es auch als Premiere, das wechselt dann immer mal ab. Dann können wir da auch reinstarten. Wie geht's denn los? Der Staffelauftakt hier.
Wie üblich beim Staffelauftakt. Previously on, das schenken wir uns aber an der Stelle. Wir sehen zuerst von der Folge, dass vier Ori-Schiffe durch den Weltraum Informationen fliegen und man sieht weit und breit nichts anderes. Und ja, Vala ist dann an Bord eines dieser Schiffe. Na, wir haben das in der letzten Folge gesehen, dass sie Krämpfe hatte und ja, dementsprechend wird sie hier dann medizinisch versorgt. Die Hebamme wird gespielt von Gwenda Lorenzetti. Einmal Akte X, zweimal Flash Gordon, einmal Fringe, zweimal Supernatural, einmal Travelers, einmal Arrow. 44 Rollen in Summe. No, und dann das übliche Pressen, Pressen und dann hört man irgendwann ein Baby schreien und ja, das Baby wird dann eingepackt ja, in irgendwie kuschelige Decken. Und Tomin schaut sich das Kindchen an und Vala will auch direkt wissen, ja, geht's dir gut, ist alles in Ordnung? Und die Schwester sagt dann, also die Eva, na, sie ist wunderschön und Vala ist happy. Na, eine sie. Und ja, dann wird aber irgendwie, steht die Hebamme auf und nimmt das Kind dann mit und Tomin hinten dran und Vala, hier, was? Ich will sie sehen. Und ja, ne, aber geht dann dennoch, also sie dreht sich nochmal um, geht dann dennoch und ja, dann steht plötzlich ein Prior in der Tür. Na, also einer der bekannten Prioren haben wir alle schon mal gesehen. Die haben wir gefühlt nur zwei.
Das stimmt ja.
Und er faselt dann ein bisschen auf Lateinisch irgendwie, ne, übersetzt heißt er: When you see her, you see the sky and those on earth must lift their faces towards the sky. Und hast du nicht gesehen. Also irgendwie ein zusammenhangloses Blabla. Und war da, hey, ich will sie halten, mein Baby. Und ne, ich will sie mal halten. Und Elbrio sagt: Nee, sie gehört allen, die dem Pfad folgen. Und ja, wieder ein lateinischer Spruch. Diesmal übersetzt ihn dann Tomin: From one all will learn. Und Tomin sagt dann auch: Sie ist Orici. Und ja, sagt der Prior, ja, das ist ihre Bestimmung, ne, so von wegen hier, bla, die großen Weiten, die jetzt geschützt sind, die bisher geschützt waren durch das Böse, wird sie irgendwie das Licht dahin bringen. Also man redet natürlich von der heimischen Galaxis, ne, und wird hier den Ori-Warriern ein Vorbild sein oder ja, eine Ikone sein und alle. Die Erfolgen sind dann auf dem Pfad zur Salvation und ja, ne, also sie wird uns mit ihrem Wissen zu einem gloriosen Sieg über alle Unbelievers führen und na, sie hat ja schon vermutet, dass da irgendwas nicht richtig ist mit ihrem Kind. Der Ori hat es jetzt bestätigt, also der Prior hat es jetzt bestätigt. Die Ori-Schiffe springen in den Hyperraum nacheinander und ja, ein Teaser, Opening Credits. Dann sehen wir das Schlachtfeld vom letzten Mal nochmal. Wir sehen ein paar. Ja, wir sehen Wracks und Wrackteile und ja, Carter, er schwebt da immer noch rum und versucht über Radio, ne, hier, come in, please, und kann mich wer hören, please respond. Und ja, sie versucht es da nochmal, please respond. Und dann sehen wir den F-302 Cockpit, in dem Mitchell sitzt. Er hat eine Platzwunde am Kopf und ist scheinbar bewusstlos und wird dann langsam vom Radio wach und der hört dann auch noch, ne, dass Carter dann sagt, hier, ne, ich bin hier in meiner Spacesuit und drifte hier rum. Ja, irgendwie 2000 Feet über dem Supergate und Mitchell dann, hey, Sam, keine Ahnung, Sam hört das beim ersten Mal wohl nicht, weil sie reagiert nicht und na, Sam, hier ist Mitchell, kannst du mich hören? Und sie ist hellauf begeistert, seine Stimme zu hören. Er wiederum auch. Ja, da sagt er, ja, ich habe doch die Korolev hier explodieren sehen. Und dann gibt es einen Flashback. Wir sind im Hangardeck der Korolev vor, ja, was auch immer ein Zeitraum da mittlerweile vergangen ist. Ja, wir sehen der Explosion. Ja, Mitchell geht in der 302, schnallt sich an, macht sie an und dann explodiert hat der Hangar um ihn herum, aber er braust hinaus aus den Hangartoren und ja, draußen sehen wir halt, was passiert ist. Zwei Uri-Blasts treffen die Korolev und die explodiert. Und ja, dabei, ne, die Druckwelle, wobei eigentlich kann es ja gar keine Druckwelle geben, also irgendwie weiß ich nicht, im Weltraum. Also Druckwelle ist ja etwas, was nicht der Explosion ausgelöst wird und dann der Sauerstoff, der verdrängt wird, reißt ja alles mit. Also scheinbar war er noch in der Explosion, weil eine Druckwelle kann es im Weltraum nicht geben, da gibt es keine Luft. Und da hat er sich wohl den Kopf angedötscht. Wobei das auch irgendwie merkwürdig ist. Eigentlich solltest du in so einem Gefährt so angeschnallt sein, dass du nirgendwo mit deinem Kopf aneckst, weil das sind ja doch viele
Ja.
G-Kräfte, die da passieren. Also eigentlich nicht möglich, dass das passiert. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dann ist das ein Konstruktionsfehler, wenn du deinen Kopf dann irgendwie trotzdem irgendwo andutschen kannst. Mitchell dann, ich habe wohl das Bewusstsein verloren und was mit Daniel will Carter wissen und ja, er war wohl noch an Bord, vermutet Mitchell und ja, man sieht, dass das Carter irgendwie nahe geht und Mitchell erkundigt sich dann auch direkt bei Carter über das nächste Mal, was mit den Uri-Schiffen passieren. Und sie sagt, ja, irgendwie vor 4,5 Stunden sind sie wohl abgedampft. Und dann hört man plötzlich über das Comm-System noch eine andere Stimme und sagt, hier ist Colonel Emerson an Bord der Odyssey, Colonel Mitchell, sind Sie das? Und ja, wird bestätigt und Carter mischt sich da auch ein, sie wäre auch noch da, ne, ob man sie zurückbeamen könnte. Und ja, nee, sagt Emerson, das haben wir momentan keine Beaming Capability. Quasir ist da wohl am Arbeiten dran. Und ja, wo sind sie denn gewesen? Und ja, Emerson sagt, ja, tut mir leid, ne, wir konnten uns hier eine Zeit lang nicht melden. Wir haben im Kampf alle Kommunikations Wege verloren und berichtet dann weiter, haben Sublight Engines haben sie wohl online gekriegt und haben die Uri dann von einem weiter entfernten Standpunkt mit den Long-Range-Sensoren beobachtet, wie sie in den Hyperraum gesprungen sind. Ja, also vor einer Stunde. Das passt auch irgendwie nicht. Was haben die Uri denn da 3,5 Stunden gemacht noch, wenn die nicht mehr gekämpft haben? Also die erscheinen sich zurückgezogen haben dann 3,5 Stunden Picknick gemacht oder Party, weil man die Gegner hier besiegt hat und sind
Wahrscheinlich.
dann erst losge. Ich, also auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ja, ne, Carter dann auch, ja, hier, yeah, Leute, ne, egal was er jetzt ist, ne, tut mir leid, dass ich hier irgendwie so selbstzentriert bin, aber sie hätte nur noch für ein paar Stunden Sauerstoff. Und also, ja, das wäre ihm bewusst, er würde sich aber dann nochmal melden. Ne? Also schneller scheint es irgendwie nicht zu gehen. Die haben ja auch keinen McKay an Bord, der dann innerhalb von, ne, also Scotty oder sowas, ne, der dann innerhalb von 24 gefühlten einer Stunde ne, irgendwie das ganze Ding wieder repariert. Mitchell will dann auf jeden Fall an Bord der Odyssey kommen. Emerson erlaubt das und Marx an der Control Station sagt dann, Left Docking Bay is out of commission, Colonel, berichtet er dann auch noch über den Comm-Link, was natürlich Quatsch ist, ne? Also an Bord eines Schiffes sagt man natürlich Star, also Steuerbord oder Backbord, ne? Weil das ja immer in Richtung des Bugs ist,
Ja,
ne? Also rechts
stimmt.
oder links könnte ja je nach Standpunkt auch immer was anderes sein. Mitchell bestätigt. Und dann geht es auf der Brücke der Odyssey weiter. Ne, man würde angerufen werden und Emerson, ja, onscreen und dann sieht man Dialg. Hier gibt es einen Schnittfehler, also einen Filmfehler, weil Teal'c hat, obwohl das natürlich jetzt erst ein paar Stunden gefühlt her ist seit dem Staffelfinale, aber seitdem ist natürlich in unserer realen Zeit vergangen. Teal'c hat nämlich eine andere, leicht andere Frisur als in der letzten Folge.
Nochmal beim
Also
Friseur
er,
gehe ich jetzt
ja,
ein
genau, er
paar
war
aus, ne?
zwischendurch,
Eine letzte Frisur nochmal.
ja. Ach, wenn ich eh sterbe, dann kann ich auch noch mal zum Friseur oder so. Ja.
Genau.
Keine Ahnung. Ja, man begrüßt sich und ja, ich habe hier unser Schiff hat hier haufenweise Schaden abgekriegt und hat auch wohl eine ganze Zeit lang gedauert, hier alle primären Systeme wieder online zu kriegen. Das ist aber auch gut, ne? Also scheint also so ein Goa'uld-Hattak scheint irgendwie besser wartbar zu sein als so ein irdisches Schiff. Also wenn die alle Systeme verloren haben und alle Systeme wiederhergestellt haben, dann
Bessere
Respekt.
Reparaturcrew, keine Ahnung.
Ja, nur vielleicht auch besser reparierbar. Ne? Ist kein iPhone, sondern hier so ein,
Ja.
wie heißt denn das Ding? Hier so Fairphone oder so. Das
Na
kannst du
gut,
ja
was ich
nur
mir
komplett
vorstellen kann, also
auseinandernehmen.
bei einem Hattack hast du ja, also theoretisch nur diese Steckdinger, die du umsteckst oder neue Dings und auf den Erdschiffen hast du halt dieses Kombinierte, was es vielleicht dann nicht so wartungsfreundlich macht an Technologien, keine Ahnung. Ja.
Ja, Emerson berichtet, wir haben hier irgendwie ein paar Distress-Beacons von beschädigten Schiffen haben wir detektiert und ne, wir konnten ein paar Survivors an Bord beamen, ne, aber unser Life-Support-System ist wohl an die Grenze gekommen. Könntet ihr noch ein paar Leute aufnehmen? Fragt dann Emerson und ja, plötzlich sehen wir auf dem Bildschirm, hinter Tiag kommt irgendwie ein Z-Blast und Tiag dreht sich um und schießt auch so ein bisschen und dann geht der Bildschirm auch aus und Emerson sagt, naja, okay, das klingt mir nach einem Nein und will dann von Marx wissen, wie sind denn, was da mit Schilden und Hyperdrive? Na, 20% Schilde quasi ist jetzt aber eher beschäftigt mit der Asgard-Beam-Technologie. Hyperdrive ist immer noch offline. Und ja, wie wäre es dann mit ein paar guten Nachrichten, will Emerson wissen und ja, Colonel Mitchell ist sicher gelandet. Emerson bedankt sich. Ja, man soll dann versuchen, hier irgendwie die Verbindung wiederherzustellen zu diesem Mutterschiff, ne, um Teal'c zu erreichen. Und dann geht es im besagten Lucianischen Allianz Mothership auch weiter.
Kein deutsches Transkript, deshalb werde ich hier wieder eine Rumhangelei veranstalten. Der Teal'c liegt da bewusstlos auf der Brücke. Da ist auch viel Rauch und ein bisschen Beschädigung. Nathan und seine Leute kommen da halt an und er befiehlt ihn doch in eine Zelle zu bringen und schaut hier genau verächtlich an. Derweilen im Space, sehr fein von hier, die Odyssey im Weltraum, da einige Lichter blinken da rum und in einem Odyssey-Korridor, Emerson und Mitchell gehen da lang. Mitchells Gesicht ist halt immer noch ein bisschen blutig und Emerson fragt sich, ne, warum sollten sie die erste Welle so zurücklassen? Also sie mussten doch wissen, dass es Überlebende geben wird und Mitchell meint, ja, die brauchen Zeugen, ne? Ihr Ziel ist es eben nicht alle zu töten, es ist eher daran gelegen, uns zu bekehren. Und ja, das sollte doch, das, wir sollten das wahrscheinlich weitergeben, irgendwie, dass sie uns praktisch in den Arsch getreten haben. Und ja, haben sie allerdings. Und Mitchell fragt dann nochmal, was ist denn hier mit Quasir und dem Asgard, Beamstrahl und Emerson meldet sich dann auch mal bei dem Quasir und ja, wir sind dann dort an der Computerkonsole, wo der gerade rumarbeitet und meint, dass es eben irgendwie die Code müsste neu machen, irgendwie aufgrund des Schadens. Ja, und es würde auch schneller gehen, wenn ich nicht hier ständig unterbrochen werden würde. Ne? Also der Klassiker im Korridor, Emerson, ja, da arbeiten sie mal schneller dran. Also ja, und Mitchell, naja, irgendwas hier, Korolev, haben die da irgendwie. Ne, gefunkt oder irgendwas bevor das Schiff explodiert ist oder ist da irgendwas passiert, ne? Und ja, ein halbes Dutzend meint Emerson, Dr. Jackson nicht. Wir haben auch einen Datenrekorder gefunden und arbeiten daran, den abzurufen. Ja, und was ist mit Tiag überhaupt? Naja, kurz war er da nach dem Motto, aber dann haben wir das Signal verloren und da gibt es wohl irgendwie Probleme über die. Wie sagt man, die Befehlsgewalt des Schiffes da. Okay, und mag es dann über die kommen. Ja, können Emerson zur Brücke und ja, was gibt's denn, meint er. Ja, auf der Brücke angekommen, sagt Marx, dass man eben mit dem Lucianischen Allianz da Kontakt hergestellt hat mit dem Mutterschiff und die wollen auch mit ihnen sprechen und Emerson ja dann los, bin auf dem Weg. Ach so, nee, genau, es ist ein Einzelne, der ist noch auf dem Weg zur Brücke. Mitchell meint dann, ja, ist sich die Erde eigentlich unserer Situation überhaupt bewusst? Also ist es bis dahin überhaupt durchgedrungen nach dem Motto? Und Emerson meint ja, das einzige Langstrecken-Array, das nicht gebraten wurde, waren die Sensoren. Und die kommen zwischen dem, was, ach so, die ist halt nicht, kann nicht hergestellt werden. Und ja, aber die werden schon wissen, dass irgendwas hier schiefgelaufen ist, ne? Denn wir haben halt zwei geplante Check-ins verpasst. Also es gibt ja im Stargate-Universum, ich weiß nicht, ob es beim Militär normalen auch so ist, wahrscheinlich, da gibt es ja so Zeiträume, in denen man sich melden muss und dann, wenn das nicht passiert, dann weiß man, da ist irgendwas faul, das ist schon mal so ein Indiz, genau. Und Mitchell, okay, also kriegen wir wohl keine Hilfe und nee, da kann man leider nicht mitrechnen, die Korolev und die Odyssey sind unsere einigen zwei Schiffe hier in der Galaxie und Mitchell fragt, ja, wie ist denn das jetzt mit der Lebenserhaltung, ne? Wie lange kann man denn da hier jetzt rumschippern und Emerson ist da wenig zukunftsvoll, ne, so ja, einen Tag, vielleicht ein bisschen weniger. Also, ne, wenn man noch Überlebende aufnimmt, dann halt weniger. Spielt er wahrscheinlich auf die Sauerstoffversorgung an. Mitchell nickt dann ein bisschen, ne, na, großartig. Und Emerson, ja, ja. Auf der Brücke jetzt angekommen, Mitchell und Emerson kommen rein und Marx meint gleich, ja, der Kanal ist offen und er meldet sich auch gleich der Emerson. Ja, hier, Emerson vom Erdschiff Odyssey und der Nathan und ein anderer Typ auf dem Bildschirm. Ja, sieht man halt. Und ich bin Nathan, Vorsitzender der Lucianer. Das ist ja auch geil. Okay. Sie sollten ihr Schiff sofort unserer Kontrolle übergeben. Also ist eigentlich auch so ein klassischer Go-Ult-Move irgendwie. Emerson ist da überrascht und Mitchell fragt, ja, soll ich nicht mal übernehmen? Und Emerson, ja, machen sie, klar. Und der Mitchell tritt dann vor. Hey, hier, Lieutenant Colonel Mitchell, hier, schauen Sie mal, hier, wir waren doch jetzt alle in diesem Kampf, ne? Und sollten Verbündete da nicht irgendwie, also so sollten Verbündete doch nicht miteinander umgehen. Zugegeben, wir haben, also sie haben uns in den Hintern getreten, aber ne, wir brauchen uns doch hier alle gegenseitig, wenn wir die Nummer überleben wollen. Und Nathan sieht es halt anders und meinte, ja, hier. Laut Sensoren haben sie da kaum Schilde, ne? Und wenn er nicht sofort kapituliert, dann wird hier rumgeballert. Ja, Emerson meint noch, naja, sie würden hier das einzige Schiff draußen mit einer Lebenserhaltung zerstören. Oder das einzige andere Schiff. Wobei ich das ein komisches Argument finde, weil also der Satz würde was bringen, weil wenn er sagt, okay, ihr habt gar keinen, aber ja. Nathan zischt dann ein bisschen, ja, ihr habt uns hier in den Kampf hereingezogen, ne? Und ihr wusstet, dass das irgendwie nicht reichen würde. Und das war doch vermutlich Absicht. Und Mitchell, nee, stimmt gar nicht, ne? Wir haben ja alle was abbekommen, ne? Und viele Opfer gebracht. Und ja, vielleicht können wir da was aushandeln. Und Nathan meint, ja, diese Situation ist, wenn ihr euch nicht ergibt, dann werdet ihr eben zerstört. Tja, Mitchell dreht sich zu Emerson um und ja, fragt er mal, welche Kampfmittel haben wir denn hier an Bord? Und wir haben nicht viel, aber er hat recht mit unseren Schilden. Und wir sitzen in der Klemme und dann sehen wir im Hyperspace ja, die Ore-Schiffe zusammen rumreisen und gehen in Waller und Tummins Quartier an, eben Bord eines der vier Schiffe da. Sie liegt da auf dem Bett und zittert ein bisschen, die Tür öffnet sich und Tumin kommt rein und fragt mal, wie es geht. Sie hat dann aber starke Schmerzen und ja, ihr könnt mir nicht hier abhalten, ne, egal wer oder was hier sie ist, ne, ich bin immer noch ihre Mutter und sie muss gefüttert und gepflegt werden. Ne, und Tumin, ja, alles easy, sie wird auch voll gut versorgt und ja, ich sollte sie sehen dürfen. Und Tumin, ja, ich sprach mit dem Prior, ja, und naja, sie haben sich bereit erklärt, sie dich sehen zu lassen, und dann geht die Tür auf und Tomin macht gleich so eine Verbeugungsgeste und ein Dienstmädchen tritt da an mit einem kleinen Mädchen, etwa 4 Jahre alt und ja, trägt so eine Motorhaube, ist komisch übersetzt, es ist ja so eine Amish-Haube oder keine Ahnung, so eine Haube halt und einen roten
Ja,
Umhang,
so ein
also
Rotkäppchen.
gedruckt,
Es sieht
genau,
irgendwie so
Rotkäppchen-mäßig
Rotkäppchen-mäßig
aus.
aus.
Und
Die
Valla ist schockiert, ja.
Vierjährige wird gespielt von Emma Cooper, ist aber auch die einzige Rolle, die bei IMDb
Genau,
vermerkt wird.
und ist die Tochter von Robert C. Cooper, unserem Produzenten. Ja, im Space sehen wir jetzt das Supergate. Die Älteren erinnern sich, da schwebt ja immer noch unsere Karte rum. Und ja, dann sieht man auch da das Lysianer-Schiff und eben die Odyssee. Und Karte meint ins Radio, Odyssee, ne, ich weiß hier nicht, wie lange ich hier das noch draußen aushalte. Ihre Sensoren, ne, ach so, sind schwer beschädigt und ja, ich wäre überrascht, wenn sie irgendwie, also ne, zum Gegner halt, wenn sie irgendwie Waffen hätten. Und ja, okay, danke Sam, ne, sie haben auch noch nicht gefeuert, meint Mitchell und Emerson meint zu Max. Na gut, ich glaube, alles so Power auf die Waffen, würde ich es übersetzen. Ich weiß, es ist ein bisschen komisch übersetzt hier. Und Max arbeitet dann irgendwie an der Konsole, will da irgendwas bewerkstelligen. Wir gehen wieder rüber zu Valla und Tumins Quartier auf dem Ori-Schiff und
Er sagt
ja.
also, das ist dann aber merkwürdig übersetzt, weil Emerson sagt, na, bring uns raus aus der Ära Waffenreichweite.
Achso, okay, dann habe ich das hier falsch interpretiert, weil ich. Das ist mal kompliziert hier. Weil er meint dann, ja, hier, ich habe noch nie, also ich habe schon gehört, dass Kinder mal schneller wachsen, aber das ist doch Quatsch hier. Ne? Und hat dann nochmal Unterleibsschmerzen. Adria geht dahin, legt den Hand auf Wallas Bauch und dann wird sie quasi geheilt. Ihr kennt es ja von Gould. Und Walla ist erschüttert. Okay, naja, super, das fühlt sich doch gleich besser an. Naja, du glaubst nicht daran, irgendwie meint Adrian. Hä, du weißt gar nicht, was du meinst. Und naja, du kannst deine Gefühle nicht von mir verbergen, junger Padawan, nach dem Motto, meint sie. Also, und naja, ist schon okay, ich werde dir helfen, den Pfad zu finden in Ehre sei den Ori. Und Tumin kniet da immer noch, ja, hier, geheiligt sei die Ori. Und Valla denkt ein bisschen nach, was da so abgeht. Wir springen zurück zur Erde, da geht nämlich auch einiges ab. Das Gate ist aktiv und Landry wartet da auf, ja, am Ende der Rampe und Partak schneit herein in Kampfmontur und wird gleich befragt, was er denn wüsste und ja, der Kampf lief nicht gut. Wir haben den Kontakt zu beiden Erdschiffen verloren, mein Landry und Partak hatte wohl Glück, denn er ist einer von, was? Wir hätten Glück, wenn einer bei der beiden überlebt. Vier Ore-Schiffe waren das, die durchs Chapako, okay, kamen. Und Landry meint Supergate und ja, Portak meint, sie verwüsteten eben alles, was ihnen in den Weg stand und sind dann weitergezogen. Ja, und Landry meint, wir müssen mindestens ein Schiff zum eben Schauplatz dort der Schlacht bringen, um eben zu schauen, was da überhaupt ablief und ob da noch einer ist, der Hilfe gebrauchen könnte. Patak findet, das ist eine dufte Idee, und Landry meint dazu Walter, ja, wählen Sie an.
Die Frage ist was?
Weil das Sie haben gerade beschlossen. Nee, keine Ahnung.
Ja, weiß ich also auch keine Ahnung.
Oder einfach.
Man weiß es nicht.
Ja. Keine Ahnung, wie Asgard oder irgendwie, aber da fehlt irgendwie eine Information, das stimmt, ja. Irgendwas fehlt da noch, ja. Genau, wir sehen nochmal kurz das Supergate, wie es im Weltraum ist, und an Bord der Odyssey ist Mitchell im Kontrollraum jetzt bei Quasir, und Emerson fragt mal über Funk, wie es denn läuft, und Mitchell hält da seine Hand und wir testen hier noch rum, und wir sehen eben diesen Asgard-Beamstrahl, der feuert auf, also es wird irgendwas hingebeamt, und dann sieht man nur, das zerfällt oder ist so eine matschige Pampe, und Emerson, was ist denn? Naja, es sollte eigentlich ein Sandwich sein, meint Michael. Und naja, Sam, tut mir leid, also wir sind noch nicht bereit, hier irgendwie rüber zu beamen, ja. Dann nochmal Supergate und naja, lass dir ruhig Zeit, ein bisschen sarkastisch. Auf der Odyssey, Mitchell fragt quasi, ob er das denn rechtzeitig reparieren kann, und ja, ich bin mir unsicher, wo die Instabilität auftritt, und Mitchell dann hebt den Finger, eine einfache Antwort, und naja, ich werde den Programmcode wieder durchgehen müssen, und das Zeile für Zeile, und Mitchell, okay, das ist ein Nein. Zeit für Plan B. Naja, Altenhaus, Emerson folgt, und Carter sieht man dann da rumhängen im Weltraum. Wenn du denkst, was ich denke, was du denkst, dann denke ich, das wird nicht funktionieren. Und auf der Brücke der Odyssee verdrängt Mitchell Marx vom Steuer, sage ich jetzt mal. Und ne, hier was dagegen, nee, und setzt sich dahin. Und Mitchell meint, hier, geht gleich los, Sam, ne, wir kommen, um dich zu holen. Also wie so ein Horrorfilm irgendwie. Das ist ja eine coole Übersetzung. U-Boot und U-Bahn-Motoren der Odyssee, okay.
Ja. Sublight Engines. Ja. Ich weiß nicht, warum U-Bahn, das hat ja...
Wegen Sub.
Ja, aber dann hieß es ja U-Bahn-Licht.
Ja, aber gut. Auf jeden Fall werden die Motoren erhitzt, ne, und gerade meint, oh Mann, und dann sieht man praktisch langsam, wie das Schiff halt auf Carter zusteuert. Das lucianische Schiff sehen wir auch, da liegt Kirk mittlerweile in einer Zelle, wurde da hingebracht, Hände sind auch angekettet oder ne, Handschellen. Die Tür öffnet sich und also alles deine Schuld, meint Nathan, und Kirk, ja, und ich habe euch alles, was ich über Uhuri weiß, schon euch gesagt, ne, unsere einzige Hoffnung ist es, ihre Anhänger zu besiegen. Besteht darin, eben unsere Kräfte zu vereinen und da zusammen zu arbeiten, ne, und sie haben eben nichts. Also wenn du dich mich jetzt folgst, das bringt hier keine weiteren Infos zutage. Und Nathan, ja, hier, das ist genau der Punkt, wo du dich irrst. Ich bin nämlich sehr wütend, ne, und werde dir viel Schmerzen zubereiten. Klingt wie so ein Koch. Werde ich mich besser fühlen. Er geht dann auf Tierk zu und hat diesen Stab, den kennt er ja noch von 1000 Folgen zuvor, wo er ihn dann foltert. Man hört Tierk schreien, sieht die Nummer aber nicht. Wir sehen das Supergate jetzt wieder. Carter beobachtet ein bisschen nervös, wie praktisch die Riesen-Odyssee auf sie zufährt, fliegt. Und ja, hier die Sublichtmotoren, ne, haben nicht so viel Kontrolle. Ne? Wenn du mich hier berührst bei minimaler Geschwindigkeit und auf der Bridge der Odyssee mit Schwill, naja, ich werde dich schon nicht berühren. Ne? Also jedenfalls nicht absichtlich, schränkt es dann noch ein bisschen ein. Carter sieht man dann praktisch sich bewegen, und auch das Odyssee, das ist so ein seitlich gefilmt, dass man das ein bisschen einschätzen kann, wie schnell es ist. Und Carter meint, ja, selbst wenn sie mich da reinbringen, ne, die künstliche Schwerkraft, das wird alles schwierig. Ne? Ein Sturz, ne, aus 30 Fuß in dem Anzug, das ist nicht so super gesund nach dem Motto. Und ja, keine Sorge, ne, hier quasi steuert die ganze Nummer manuell, meint Mitchell dann. Ja, wobei das eigentlich steuert ja Mitchell das Schiff, deshalb verstehe ich das irgendwie nicht. Oder hat er die Steuerung abgegeben in den
Schiff? Ja, scheint so.
Aber anscheinend ist es so. Dann sehen wir eben, wie das mit hoher, schneller Geschwindigkeit da an Kader vorbei, also fast vorbeirauscht, das Schiff, und quasi arbeitet dann. Und ja, wir sind zu schnell, meint er. Das fällt ihm aber früh auf. Also, na gut, auf der Brücke Es geht eben nicht langsamer, ne? Und dann meint mich ja hier sowas wie Umkehrschub 5 von 5%. Ja, das geht alles so hin und her. Das hört sich, es sieht dynamischer aus, als ich das euch jetzt hier kredenze. Ne? Und dann sieht man praktisch, wie Carter durch diese Schilde da von der, wie sagt man, Fliegerbucht da durch wabert. Und ja, wir haben sie. Und dann noch meint er 20% Rückwärtsschub und. Ja, und genau, dann sieht man das eben. Quasi überwacht die Instrumente und Carter senkt dann Dampf sanft zum Landedeck da und sie wirkt schwach und kippt dann auch erstmal aus dem Latschen. Ein medizinisches Team ist da gleich zur Stelle und also es ist nicht so wie manchmal eben, wenn man auf der Erde, wo dann irgendwie ein Notfall ist und dann sieht man ja da, dass da niemand bereitsteht. Das haben sie ja mal besser gemacht. Ihr wird da rausgeholfen aus dem Raumaufzug auf der Brücke, meinten Techniken, ja, wir haben sie, sie ist auch okay. Mitchell schließt erleichtert die Augen und gut geflogen, meint Emerson und Mitchell. Ja, an manchen Tagen hat man Glück, aber warum wird eigentlich Mitchell gelobt? Weil er ist ja nur dahin geflogen und den Rest hat ja anscheinend quasi gemacht, diese Feintuning-Arbeit. Okay, er hat gesagt, Rückwärtsschub, aber das, ja gut. Naja, vielleicht Teamarbeit, so würde ich es überschreiben. Auf jeden Fall springen wir teammäßig auch auf die Odysseische Infirmary und gucken, wie es der Kader da so geht.
Carter liegt in einem dieser Betten, hat so einen typischen blauen, so einen Blaumann an. Na, Mitchell und Max kommen dazu. Und ja, man schüttelt sich irgendwie die Hände und sie bedankt sich. Und ja, nur hier. Ja. Na, also von wegen war schon eine schweißtreibende Angelegenheit, sagte Mitchell. Und ja, wobei bei quasi ist er sich nicht ganz sicher, ob der überhaupt irgendwelche Schweißdrüsen hätte. Na, Carter kommt direkt zum Wesentlichen hier. Wie geht's sein Tier? Was ist denn da? Und nee, keine Neuigkeiten, aber wir haben was anderes. Max reicht Carter dann einen Computer und ja, wir haben jetzt hier irgendwie die Daten von der Korolev auf den Computer überspielt. Sechs Leute sind mit der Beaming-Technologie da rausgeholt worden, bevor sie in die Luft geflogen sind. Keiner von ihnen war Jackson, aber. Und Carter guckt dann da drauf und sagt, oh, die Ringe wurden aktiviert. Mitchell auch. You betcha, ne? Also scheinbar hat Daniel sich da irgendwie aus dem Staub gemacht. Genau, es kommt ein Flashback. Wir sehen wieder, wie die irische Allianz da mit den Uri-Schiffen kämpft. An Bord der Korolev geht es weiter und der Waffenoffizier sagt irgendwie, ja, hier Energiefluktuationen in ihren Schilden, so von wegen, ne, das hat irgendwas mit ihrem Waffenfeuer zu tun. Und Chekhov dann, ja, dann hier mal eine Neutronenbombe da durch beamen. Waffenoffizier dann irgendwie so wegen, die Odyssey hat auch schon das versucht, hat aber keine Möglichkeit dazu gehabt, also ist immer fehlgeschlagen. Und wie wär's denn mit Ringen, sagt Daniel. Ne, so wegen, die benutzen die ja auch, so von wegen, dann könnte der Metastream ja wohl durchgehen. Und ja, wie können wir denn das da irgendwie zielen? Und so von wegen, ja, ne, kein Problem, ne? Deswegen die Ringe sollen einfach das nächste Ziel suchen. Und Chekhov wie dann, ja, hier, go. Dass Daniel jetzt irgendwie so Atomphysiker ist, der jetzt hat irgendwelche Atombomben. Achso, wobei, er soll die Ringe ja fertig machen. Daniel sagt dann noch, als er geht, ja, ein bisschen näher ran, ich kümmere mich drum. Und Chekhov dann über das Radio so von wegen, ja, ich will eine Warhead hier in den Ringraum gebracht haben, ne, so von wegen hier ganz nah ran. Wir sehen im Weltraum, wie das wie ein Uri-Schiff, ein luzianisches Hattak zerstört. Im Ringruhm sind wir angekommen. Zwei Crewmen sind da an der Bombe dran und Daniel sagt hier 5 Sekunden Countdown einstellen nach dem After Activation. Sense its beam. Ach so, ja, Sense, das klingt so ein bisschen merkwürdig. Ja, ein Uri-Schiff ballert jetzt auf die Korolev. Die Schilde fallen natürlich auch aus. Wir wissen auch, was das für einen Effekt haben sollte. Und ja, unten im Ringraum explodiert natürlich auch alles, als Daniel da die letzten Kristalle einsetzt. Und ja, gibt wohl keine Möglichkeit, da mehr die Bombe irgendwie zu machen. Also tippt Daniel noch ein bisschen darauf rum und schmeißt sich dann in den Ring, in die Ringe, bevor sie sich aktivieren. Wir sehen dann ein Uri-Schiff in der Nähe des aktiven Supergates. Auf dieses Schiff beamte Daniel wohl, weil wir sehen jetzt, wie in diesem Uri-Schiff viele Soldaten schwer bewaffnet da irgendwie in den Korridor lang marschieren und in der Nische. Schaut man, sieht man Daniel. Achso, ja, hier laut IMDb wird hier irgendwie angekreidet, dass das den Uri nicht direkt aufgefallen ist. Also wenn Metastream ankommt, wird das eigentlich in der Zentrale gemeldet, aber keine Ahnung. Vielleicht sind die Leute auch auf der Suche, nachdem der sich darauf gebeamt hat. Das kann ja auch sein.
Das ist
Na,
möglich.
also, weiß nicht. Also ist nicht wirklich so der Fehler, den ich da jetzt sehen würde. Wir kommen auf jeden Fall in die Gegenwart zurück. Wir sind in Landrys Büro. Da sitzt auch Woolsey und wir sind hier, wissen nicht zufällig, wo jetzt die gegnerischen Schiffe sind und was sie für Kapazitäten haben. Nur sie sind da irgendwie durch die haben sich irgendwie durch zwei F-304s geschnitten, ne, und ein paar gute, eine Flotte von Goa'uld-Mutterschiffen haben sie besiegt und ja, dann könnten sie auf dem Weg hierher sein. Und wir haben das Beste gegeben, sagt Landry und ja, sagte Woolsey, ne, also wir könnten ja irgendwie das atlantische ZBM hier mal auf die Erde bringen, ne, so von wegen, wir könnten das antarktische Earth Defense System benutzen. Und dann sagte er, ja, also ne, hier von wegen, selbst wenn wir noch ein Schiff hätten, also bräuchte nur 3 Wochen, um das ZBM hier rumzukriegen. Und außerdem wissen wir nicht, ob die Antiqua-Waffen da irgendwie, ob die effektiver wären gegen die Uri-Schiffe als das, was wir da jetzt bis jetzt schon eingesetzt haben. Beugt sich dann vor und sagt dann, ja, wie auch immer, ne, das EOA ist mal wieder seine Energien am Verschwenden. Und na, also bitte, wenn man jetzt hier die ganzen Gehälter, die man hier irgendwie diesen Idioten zahlt, in mein Budget packen würde, und dann setzt er dich wieder, lehnt er sich zurück. Ah, oh, sorry, habe ich das jetzt laut gesagt? Und Woolsey sagt darauf gar nichts. Und Landry lacht ein bisschen vor sich her. In einem Korridor auf dem Uri-Kriegsschiff sehen wir Vala, die da in einem blauen Kleidchen durch die Gegend marschiert. Und sie geht in einen Raum, ist bewacht von einem Soldaten und ja, irgendwie religiöse Zeichen an den Wänden. Und ja, das ist irgendwie so schleusenmäßig, weil sie muss innen nochmal eine Tür aufmachen. Ja, so von wegen, wir sehen dann irgendwie ein paar Dienerinnen, die da rumflitzen. Und Adria ist mittlerweile gefühlt so um die 7 Jahre, glaube ich, war das, ne? Die 7-Jährige wird gespielt von Jodie Ferland, einmal Lone Gunman, einmal Smallville, einmal SGA, einmal Supernatural, insgesamt 73 Rollen. Und Adria sagt so von wegen, ja, hab keine Furcht, Mutter, so von wegen, hier, dir wird hier nichts passieren, muss keine Angst haben. Vala macht dann irgendwie einen doofen Spruch und sagt, ja, hier, ne, also hörst du auch mal auf zu wachsen, so von wegen, ne? Also wenn das so weitergeht mit diesem Wachstum, dann hast du aber ein sehr, sehr kurzes Leben. Und Adria, ja, schön, dass du dir Sorgen um mich machst, aber geht's dir irgendwie besser? Und Vala bestätigt das. Ja, ne, Adria sagt, naja, ich habe Hunger hier und setzt sich dann hin und ob sie denn auch was essen wolle, und Vala setzt sich dann dazu. Ja, Adria, so von wegen, kommt dann direkt zum Kernpunkt und sagt dann, du hast bestimmt Fragen. Und ja, Vala dann von wegen, hast du denn überhaupt einen Namen? Und sie sagt, ja, hier, nee, sie nennen mich Oichi. Ja, das ist jetzt eher ein Titel, kein wirklicher Name. Und wie würdest du mich denn nennen? Und ja, ich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht. Also wenn ich eine Tochter hätte, würde ich sie nach meiner Mutter nennen. Sie war eine sehr starke Frau und ihr Name war Adria. Ja, mag ich Adria. Und ja, Adria dann irgendwie macht so einen nachdenklichen Eindruck und sagt dann so von wegen, ah, du glaubst, indem du mir einen Namen gibst, dass du mich irgendwie vermenschlichen kannst. Ja, ne, so von wegen, also irgendwie, ja, vielleicht mich auch ne, also dir gegenüber oder eurem Kurs da irgendwie im Point of View irgendwie mehr gewogen zu sein. Und na, war er dann auch so von wegen. Direkt die Gegenfrage, so von wegen, woher weißt du, was du weißt? Und ja, die Uri haben hier irgendwie ihr Wissen in mein genetisches Konstrukt gewebt. Und ja, jedenfalls so viel, wie mein menschliches Gehirn hier irgendwie verkraften könnte. Na, also ihr Wissen wäre viel zu viel, für dass man das irgendwie verstehen könnte. Na, also ihr Verständnis von einem unendlichen Universum ist ja wohl auch unendlich. Und also bist du jetzt nicht wirklich einer von ihm. Und er sagt, ja, ich bin das nächste Beste, ne, was in Form in Fleisch und Blut irgendwie, ne, da haben wir den Serientitel, den Folgentitel, ne, was man in Form von Fleisch und Blut haben könnte. Und gibt's denn da gar keinen Teil von mir drin? Natürlich, du bist meine Mutter. Und war er dann exakt. So fängt sie steht dann auf, und als deine Mutter wirst du mir jetzt zuhören, junge Lady. So von wegen, hier werden wir jetzt kein Mass-Murdering-Crusade durchführen. Oh, else. Lächelt sie nur an und Vala setzt sich dann wieder hin. Ja, okay, war ein Versuch wert. Ja, ich weiß, du glaubst an das, was du da tust, aber die Ancients sind die, die euch angelogen haben. Die sind hier. die versucht haben, die Uri zu zerstören, wegen ihres Glaubens, nicht andersrum. Ne? Und die Uri teilen doch alles, was sie lernen. Und die Ancients haben da irgendwie, ne, also die Basic Truths of Your Existence haben sie von euch versteckt. Und ne, haben hier irgendwie Wissen gehortet, waren unehrlich. Das ist so ein Trump-Rant eigentlich, ne? Ne, also gegenteilig zu dem, was wir euch erzählt haben, haben die sorgen die Uri dafür, dass ihre Anhänger aufsteigen. Und na, auch das mit diesem Energieaussaugen, ne, um sich selber zu bemächtigen, mächtiger zu machen, das ist auch die, das wären auch die Antiker und nicht die Uri. Hier ist ein kleiner Filmfehler drin. In der Szene sieht man, dass also Adria hat so rote Augen, also Kontaktlinsen halt. An der Stelle sieht man aber, dass eine der Kontaktlinsen verrutscht ist. Das heißt, man sieht, dass das halt ein Film ist und nicht real. Also da hat man nicht so ganz aufgepasst. Ja, deshalb haben wir euch geschaffen. Auch geil, ne? Also, dass die Menschen nicht von den Antikern geschaffen worden sind, sondern von denen abstammen, das sollte mittlerweile auch klar sein, das ist auch geil. Ne? Um ihnen Kraft zu geben gegen die Uri, ne? Ein für alle Mal. Und ja, ne? Also alles, was jeder, der jetzt nicht den wahren Pfad sieht, der muss zerstört werden, so von wegen, oder wird dem Bösen anheimfallen. Ja, wo ich mir dann auch denke, ja, dann lass es doch dem Bösen anheimfallen, warum solltest du jetzt alle umbringen? Aber okay, ja, war da denn, du glaubst das wirklich? Oder willst du mich hier nur versuchen zu überzeugen, dass ich das dann glaube? Und ja, wieso glaubst du mich, Mutter? Ich weiß nicht. Und ja, aber du nimmst doch hier die Worte der Antiker über die deiner eigenen Tochter. Und was haben die Antiker denn getan, um da irgendwie dein Vertrauen zu gewinnen? Und weil er sagt dann, ja, genauso viel wie du. Ja, er sagt, ja, am Ende kannst nur du über das Schicksal deiner Seele entscheiden. Und wir wechseln in die Nähe des Supergates zurück. Wir sehen zwei Mutterschiffe, die hinter dem Lucianischen Allianz Mutterschiff auftauchen und Max sieht das auch auf dem Scanner, berichtet das und ja, okay, dann einmal hier umdrehen, sagt Emerson, also dem Feind sich zuwenden und ja, hier die Lucianische Allianz ruft uns wieder an und Nathan dann wieder, ja, hier ne, Schilde runter oder macht euch dazu bereit, hier gebordet zu werden. Ist auch geil. Lower your shields or prepare to be boarded. Nein, zum Borden müssten die Schilde unten sein. Also irgendwie, oder das Transcript ist falsch, das muss vermutlich heißen: Lower your shields and prepare to be boarded or you will be destroyed. Das würde eher Sinn machen. Also ich glaube, hier hat jemand einfach beim Transcript geschnarcht. Ja, diesmal kann ich damit auch wirklich durchkommen, verspricht er dem Captain. Und Mark sagt, ja, Schilde sind mittlerweile über 30% und werden also nicht viel aushalten. Mitchell dann übers Radio: Sam, hier, wir haben Besuch bekommen. Wie geht's denn mit dem Hyperdrive? Und Carter ist da immer noch am Arbeiten. Sie schaut zu Quasir rüber. Der schüttelt aber den Kopf. Nee, ja, ist der, ne, quasi ist immer noch bei der Beaming-Technologie. Wobei das auch irgendwie albern ist. Also, ne, wenn man doch weiß, dass man hier halbwegs in Gefahr ist oder so, dann kümmere ich mich doch um den Hyperdrive und nicht die Beaming-Technologie, weil die bringt dir an der Stelle überhaupt nichts. Also ja, du könntest vielleicht noch ein paar Leutchen retten, aber mal ganz ernsthaft, wenn du in die Gefahr läufst, dass du da angegriffen wirst, da kannst du ja erstmal keine Leute retten.
Das
Also
stimmt, ja.
irgendwie deinen eigenen Arsch zu retten ist vielleicht erstmal, also hier so ein bisschen falsche Prioritäten von Quasir. Und wir gehen zurück aufs Urische Kampfschiff. Vala kommt da in ihr Quartier rein, zögert irgendwie ein bisschen und ja, nachdem die Tür zugefallen ist, dreht sie sich um und dann steht da Daniel und hat eine Pistole in der Hand und ne, sagt, pss, pss, pss. Ja, Long Story, sagt er und bist du alleine, ja, was ist denn mit dir passiert? Und fragt Daniel und weil, hä, was? Und er schaut ihren Bauch an. Ach so, ja, doch, ich habe ein Baby bekommen. Und ja, sie brummelt dann los, obwohl sie eigentlich ja irgendwie still sein sollte. So von wegen, ja, ne, irgendwie auf meinen Vater hören, wie man sie großzieht und ne, lehrt sie das, was kannst. Und dann werden sie dir irgendwann das Herz brechen und ja, ne, hä, worüber redest du? Und ja, ne, also. War am Anfang ganz, ganz knorke und dann, naja, ist er jetzt irgendwie auf dem Weg Hellbent on Domination of the Galaxy. Und hey, was? Wie? Wie alt ist sie denn? Ja, ein paar Stunden, aber die Uri haben da irgendwie einen der ihren irgendwie über die Grenze geschmuggelt, ne? Und das ist, ja, das Kind ist da irgendwie die Möglichkeit, das Ascended Rulebook zu umgehen, ne? Also von wegen, ja, warum sind sie jetzt da irgendwie, ne, irgendwie auf Konfrontationskurs mit den Ancients und Daniel nickt dann irgendwie und also haben sie ihren eigenen menschlichen Abgesandten geschaffen mit ihrem Wissen, um ihre Armeen anzuführen. Und also sowas wie ein Überprior wie der Doji. Und ja, noch viel schlimmer, die Priore sind einfach nur Pawns, also Schachfiguren. Ne? Sie weiß, worum es geht. Ne? Sie ist eine Verbündete der Ori. Und also hättest du mal hören sollen, was sie mir von Propaganda hier erzählen wollen. Und ja, aber hey, wir reden doch hier über ein Baby. Ach so, ja, nee, sie wurde genetisch verändert. Na, sie wird irgendwie voll ausgewachsen sein in einem Tag oder zwei. Und wenn sie nach ihrer Mutter kommt, ja, dann wird sie wohl dabei ganz gut aussehen. Sagt Vala dann auch. Und ja, das ist ja scheiße. Ja, und Vala bestätigt das. Und ja, also sie ist aber immer noch bei diesem Gut-Aussehen-Thema, weil sie dann sagt, ach so, also der Weg des Ursprungs wird, klingt dann direkt bei den Männern dann doch mal irgendwie besser. Und weißt du denn, wohin wir gehen? Also wohin wir fliegen, will denn ihr wissen? Nee, würde man ihr nicht sagen. Und sie weiß, dass ich nicht auf ihrer Seite bin. Sie hofft aber immer noch, dass ich das Licht sehe. Na, also vielleicht fühlt sich auch irgendwie ein Teil von ihr mit mir verbunden. Und sie wollte, dass ich ihr einen Namen gebe, wobei das jetzt nicht so ganz stimmt. Und ja, Adria, na, ich habe ihr erzählt, dass das ihr, der Name ihrer Mutter wird. Und ist es das nicht? Ja, Stiefmutter, ne, Hexe von einer Frau. Und ja, sagt Daniel, also ist irgendwie so ein bisschen bla bla, ne? Macht noch Daniel irgendwie so wegen, ja, ne, so mehr, wie mehr ich dich kenne, desto mehr verstehe ich das und ja, nee, was, wie und nee, nee. Ja, weißt du, was so komisch ist, Daniel? Und ja, ne, sie hat das Wissen der Ascended Beings, ne, also auch diese Verklärtheit, aber ja, ne, ich kann da irgendwie einen Teil in ihr spüren, der wie das andere Kind ist, ne? So von wegen, ich hoffe, dass ich das irgendwie nutzen kann und ja, ne, also warum würde sie sonst irgendwie was darauf geben, was ich denke? Und ja, sagt Danny, wir sollten uns mehr irgendwie hier mehr Mühe, also wir sollten jetzt ja irgendwie mal uns Mühe geben, hier auch von diesem Schiff runterzukommen. Ne, kann man sich ja nur nicht so ewig in 3 Tage verstecken und ja, so verstecken und Daniel, ja, nee, versteck dich! Und also im Englischen geht das halt deutlich besser, weil es halt hide, hide, ne? Also sie reden ja von hide, das ja, ne? Also wir müssen uns verstecken und versteck dich, der Imperativ ist ja dann ein und dasselbe Wort. Und Daniel tut das dann, schmeißt sich hinters Bett, weil er hat er irgendwie, ja, gibt irgendwie vor zu husten, also sie hat irgendwie nochmal hide sagen wollen oder sagt dann hi, als Tomin reinkommt. Ne, was, wie, ja, hier, hi, langer Tag und ja, ich bin total im Arsch. Ne, gut, auf den Beinen zu sehen. Ja, er will sich irgendwie Richtung Bett begeben, aber Vala schmeißt sich ihm an den Hals und das ist doch viel besser und will ihn dann wohl küssen. In der Nähe des Supergates, also sie versucht halt alles, um von Daniel abzulenken. Wir sehen jetzt 3 Mutterschiffe, die in der Nähe des Supergates hinter der Odyssee auftauchen. Genau, irgendwie mag es auf wegen 3 weitere Mutterschiffe sind aufgetaucht und sie flankieren uns und ja, man wird dann angerufen und dann sieht man Bratak auf dem Bildschirm und ja, hier, ne, Mitchell berichtet dann direkt, die Lucianische Allianz will hier Feuer auf uns eröffnen. Bratak sagt, er hat die schon längst angerufen, hat gesagt, sie sollen sich immer zurückziehen oder einen Kampf ausfechten. Und Marc sagt, oh, sie feuern. Hier im Transkript steht, die 2 neu angekommenen Mutterschiffe feuern auf das Netansche Schiff und die dann irgendwie noch mal viel Schaden. Hey, das stimmt überhaupt nicht. Das sind noch 3 Schiffe angekommen. Egal, also die irdischen Schiffe, die jetzt da, also die verbündeten Schiffe feuern jetzt auf Netans Schiff. Wobei das vermutlich auch irgendwie vom Transkript her blöd irgendwie sein soll. Also es geht ja erstmal darum, dass das Netansche Schiff feuert. Aber wie auch immer. Ja, ne, oh, Gott, also, ja, was tun die denn da? Und what the hell are they doing? Also das ist, also sie scheinen wirklich auf das Netansche Schiff zu feuern. Warum auch immer. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil, also man wundert sich nämlich auch an Bord der Odyssey, was tun sie denn da? Ja, Carter, na, leg mal los und na, sie hätte auf jeden Fall einen Lock und dann explodiert das Netansche Mutterschiff. Also was ist denn das? Also die Lucianische Allianz feuert auf ihr Mutterschiff. Man wundert sich und beamt dann trotzdem noch die. Also das ist irgendwie sehr, 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 sehr merkwürdig. Achso, nee, sie beamen Tiag zurück. Also keine Ahnung. Also vielleicht ist Netan an der Stelle auf eins der heilen Schiffe übergewechselt und man will jetzt irgendwie, dass die Menschen nicht das halb zerstört hat, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es wird irgendwie nicht so. Ja, wie dem auch sei, man hat Tialk an Bord nun wieder. Ne, Carter berichtet das und ja, wird direkt gefragt: Ja, Tialk, wie geht's dir? Ne, mir ging's schon mal besser. Also, er hat ein paar Schläge auch ins Gesicht gegeben, hat eine Wunde auch an der Schulter. Und Carter holt dann die Mediziner heran. Ja, die zwei luzanischen Allianzschiffe verschwinden im Hyperraum, also die übrigen. Und ja, ne, so von wegen haben wohl hier genug Fight für einen Tag. Ja, Mitchell hat dann hier auch die Vermutung, ne, also vermutlich wollten sie hier nicht, dass sie hier irgendwie ihr Schiff retten oder da irgendwie da bergen, wenn sie alle davon fliegen. Ja, Vala liegt mittlerweile auf Tomins Schoß und man unterhält sich so ein bisschen. Ja, wie kannst du denn jetzt immer noch nicht an die Uri glauben, will Tomin wissen und glaubst du, ich tue das nicht? Also die Uri, sie kann die Wahrheit sehen, also sie ist ein Kind. Na, also Kinder haben immer einen merkwürdigen Blick oder einen anderen Blick auf ihre Mütter. Ja, willst du mir sagen, du glaubst jetzt an die Uri? Und na, also wieso bist du denn hier, wenn du an meiner, ne, wenn du daran zweifelst? Ja, weil ich dich liebe und ich hoffe immer noch, dass ich deine Seele retten kann. Ne, irgendwie will man sich dann nochmal knutschen, aber dann wird irgendwie die Lichter gehen vermutlich irgendwie so roter alarmmäßig, also die Lichter ändern sich und Tomin steht dann auch auf und was, wo gehst du denn hin? Und ja, hier, ne, ich muss wieder, I'm called off to duty und ja, okay, er geht und voilà, dann zu den, ja, und ich dachte eigentlich, ich würde versuchen, ihn zu retten. Und auf der Krankenstation der Odyssee ist Tiak da mittlerweile verbunden worden. Ne, Bratak kommt dann dazu, man begrüßt sich wieder überschwänglich. Ne, Mitchell hat ein paar schlechte Nachrichten und Bratak spricht sie dann aus. Die Uri-Schiffe wurden lokalisiert und sie sind über Chulak herausgekommen. Und da wechseln wir an der Stelle auch hin.
Ja, da wird gerade noch ein Mutterschiff zerstört, genau, von den Uri. ja, kleine, man sieht so kleine, ja, Flieger, weiß nicht so, wahrscheinlich Truppentransporter oder der Uri-Schiffe, die da landen. Und ja, dann gibt es Todeskleider noch und so eine Mini-Luftschlacht, von der man aber nur eine Sekunde oder so sieht, in einem Odyssey-Korridor, Tiak, Partak, Emerson, Carter und Mitchell laufen da lang und Emerson fragt mal nach, hä, wieso denn überhaupt Chulak? Und Partak, ja, könnte sein, dass sie den Ort auswählten, weil dort die Jaffa-Rebellion gegen die Go'uld begann und naja, wir dürfen sie auf jeden Fall dann nicht im Stich lassen und nun, sobald sie in den Hyperdrive zurückkehren, müssen wir zur Erde, um eben Reparaturen durchzuführen und jemand muss hier aber noch das Supergate im Auge behalten. Carter. Und ja, kann man nicht die Uri-Schiffe davon abhalten, aber, also wir können sie nicht davon abhalten, aber wir sollten eben zumindest wissen, was da vor sich geht. Und Partak hat die Idee, dann ein kleines Schwerschiff einfach verhüllt hier zu getan zu lassen. Mitchell fragt nach dem Backup und nee, ist unwahrscheinlich, sagt Partak, ne, die verbleibende Jaffa-Flotte würde Dakara verteidigen. Und Mitchell meint, ja, sie haben nur drei Mutterschiffe, ne? Wir hatten hier viel mehr als das und konnten sie nicht aufhalten. Und sie kommen im Ringtrans-Kontrollraum an und Prater meint, ja, wir können hier nicht nur rumwarten, was während da unsere Brüder und Schwestern fallen. Na gut, Mitchell meint, ja, Sam, ich gehe mit ihnen und Sam sagt, ja, ich auch. Und Emerson, ja, ist doch Selbstmord. Und Carter, naja, für Tiere und Partak ist es ja auch kein Argument, das nicht zu tun. Und was ist mit dir? Fragt Emerson. Und naja, wie abgelegen auch immer, es gibt hier noch eine Chance, mein Carter, dass Daniel an Bord eines dieser Uri-Schiffe ist und da am Leben ist. Und er braucht da vielleicht unsere Hilfe. Und glauben Sie das wirklich? Und Carter dann, ja, naja, sie kennen ihn ja nicht wie wir. Ne? Also Daniel zu töten oder auch sowas, das ist ja immer nur temporär. Ne? Und Emerson wünscht noch viel Glück und dann werden sie weggebeamt. Auf Schulag, da ein Uri-Schiff wird oberhalb der Stadt so gelandet, ne, und so eine, ja, die Mini-Schiffe fliegen da weiter rum. In Valar Tomins Quartier sieht Valar eben, dass Soldaten rummarschieren in dem Korridor. Sie schließt die Tür, dreht sich um und na, es sieht so aus, als würden sich hier die Bodeninvasion beginnen. Die schauen aus dem Fenster und sehen da eben das. Und Daniel stellt auch fest, das ist übrigens Schulak hier, ne? Und ja, die mit den meisten Kriegern, die gegen die Jaffa kämpfen, dann, also wenn das der Fall ist, da können wir hier unentdeckt praktisch aus dem Schiff auch raussteigen. Und Valar ist aber nicht so ganz einverstanden, denn sie sieht da eine Chance, ne? Und Daniel, ja, aber also wir wissen nicht, wie viele Kräfte das Kind haben könnte. Und Vala meint ja, aber sie ist doch der ganze Schlüssel zur gesamten Invasion, ne? Wenn wir sie irgendwie einfangen können und mitnehmen dann und gegen die Uri praktisch verwenden können, ne, dann wäre das die mächtigste Waffe, die wir eben dann dafür zur Verfügung haben. Und Daniel stellt fest, es ist aber ein großes Wenn und ja, was hast du, nichts, ne? Und ist es ein Versuch wert? Und Vala, naja, du brauchst einfach mal bessere Kleidung jetzt, ne? Und sie klopft ihm mal auf die Brust und führt ihn dann zur Tür. Und sie verlassen da das und im Korridor sagt, weil er weiß, wo die Waffenkammer ist. Und da gibt es auch eine Betäubungswaffe, sowas ähnliches wie Z-Waffen. Ich werde sie ablenken und während du da dich anschleichst und sie betäubst, ne, als sie um die Ecke laufen, betritt Tommy den Korridor und sieht sie da vorbeihuschen. Also Walla und Daniel sehen ihn aber nicht, ne? Und er ja, guckt ein bisschen enttäuscht rein, aber folgt denen erstmal nicht. Da weiß man jetzt also so erstmal nicht, na, wie die Sache weitergeht. Im Hyperspace zwei Jaffa-Mutterschiffe ja, kommen da an und im Peltak vom Hatak ist Patak, das ist Zungenbrecher. Der navigiert da, während Tirk und Daniel zuschauen. Mitflug kommt auch um die Ecke und meint, das ist eine Art, also wie sagt man, Rumpfcrew. Wie viele Chacha sind auf den anderen Schiffen und Pratak man ja auch nicht viele. Es war schon schwer genug, hier den Rat zu überzeugen, drei Hataks mir zu unterstellen. Ne? Die Crew, die ich hier musste ich auch noch persönlich zusammenstellen, aber da ging wahrscheinlich auch noch ein bisschen unnötig Zeit drauf für die ganze Nummer. Ja, Mitchell meint dann, also sind wir hier in Sachen, ne? Manpower, Feuerkraft, Technologie unterlegen und wir haben auch irgendwie unsere Kampfstrategie oder was wir da planen hier, das. Da werden sie uns wieder in unsere Ärsche treten. Also, das ist alles so, weil das zu verfahren ist ein bisschen quark. Und alle schweigen. Und na, okay. Ja, mir geht es auch um edlen Tod. Ne? Finde ich schon, ist okay. Kann ich mitnehmen, meinen Mitchell. Aber so ein sinnloser edler Tod, das ist natürlich eine andere Sache. Carter sagt, dass eben das Protokoll der Koreljew darauf hindeutete, dass sie versuchten, die Ringe zu benutzen und dann eben eine Atombombe durch die Schildfluktuation der Uri-Schiffe durch zu beamen, also ein bisschen Race, Anti-Race-Style haben sie da auch schon sowas in der Art gemacht. Und bis dann eben das aber alles in sich zusammenbrach und Mitchell meinte, ja super, also werden wir beiden andere Schiffe verwenden, um das Feuer auf uns zu ziehen und werden sie dann praktisch sich um die Rückseite anschleichen und dann diese große alte Atombombe irgendwie da rein friemeln und Carter, ja, aber wir haben gar keine Atombomben, also Mitchell meint dann zu Patak und Dirk, ja, aber habt ihr nicht irgendwelche krassen, keine Ahnung, Jaffa-Bomben oder sowas und Dirk, wir haben Sprengstoffe, die wirksam sein sollten. Na gut, mein Carter, sobald wir aus dem Hubraum springen, werde ich da anfangen, die auf allen Kanälen zu senden, ne? Und wenn Daniel eben noch am Leben ist, dann wird er da praktisch die Botschaft willkommen und dann wird er, ja, dann bringen wir den an Bord und Mitchell nickt und tritt Richtung Pratak zu, ne, dann, da gehst du, was, da gehst du hin. Er schlägt Pratak auf die Schulter und dann befestigt aber er heimlich ein kleines Gerät an seiner Schulterpanzerung, ja, und Mitchell meint dann, jetzt haben wir einen Plan, aber ich fand irgendwie, Pratak hatte so geguckt, als ob das mitbekommen hat oder irgendwie hat er so verwirrt geguckt, Mitchell, na gut, Mitchell geht raus, Pratak,
Nee, er wundert, der Bartak
also,
wundert sich
ja.
einfach nur, dass er so auf die, ne, also dass Mitchell so schnell umschwenkt und ihm dann noch da irgendwie
Ach
trifft.
so, ja,
Na, also,
okay.
ja, ne?
Ja. Genau. Ich habe es dann wahrscheinlich falsch gedeutet. Genau. Wir haben den Plan, meint Mitchell, so, dass man jetzt besser so einen hat als gar keinen, aber. Im Korridor des Uri-Schiffes, Daniel und Carter gehen da eben lang. Und ja, er ist jetzt aber, wie sagt man, verkleidet. Und er sieht praktisch aus wie Tomin eigentlich in dieser Uri-Kriegerrüstung, wurde es jetzt erstmal betiteln, bisschen japanisch angehaucht und ja. Weißt du, wenn sie sowas wie ein Prior ist, dann hat sie doch Kräfte, oder? Fragt Daniel mal kritisch nach. Und ja, deshalb werde ja auch ich zuerst reingehen, mein Pfeiler, und versuchen sie dann Richtung Tür zu drängen oder zu bewegen, ja, damit sie dich nicht kommen sieht. Und wir haben ja gelernt, dass die Priore sich konzentrieren müssen, um ihre Kräfte zu nutzen. Also ist ja das dann irgendwie sinnvoller. Und Daniel meint dann, also er hat so ein Gerät am Handgelenk aktiviert, das. Und das klappt oder was? Und weil er meint, ach so, nee, das betäubt nur und das ist wie so ein, kann man es beschreiben? Schwer.
Mehr
Ja, das,
Handfeuerwaffe, also.
ja, das, ja, das ist, das hier tötet, das ist mehr für Betäubung und ja, wenn man mehrmals schießt, dann ist es auch tödlich wahrscheinlich. Er gibt dir so einen Ja, keine Ahnung, Blick und weil er betritt Arthurs Zimmer, während Daniel draußen eben so als Wache sich hinstellt und in Arthurs Behausung, ich bin's, meint Valar, und Arthur kommt dann, also ist außer sich, komm herein, Mutter, und sie, Valar tritt ans Ende da und da ist ihr Bett und sie ist da und es ist, ne, hat so, sieht es älter aus, Renaissance-Kleid mit Bordeaux-farbenem Umhang und gemusterter Motorhaube, ist wieder geil übersetzt. Und ja, dann werden auch im Schlafzimmer so Kerzen angezündet, ne? Ist ein bisschen dunkel hier, meint im Waller nämlich, ne? Und dann auf diesen Spruch gefackelt dann da die Kerzen an und ja, mein Kopf, ne? Das Wissen wächst da und es ist wirklich eine Menge und da habe ich auch Kopfschmerzen, meint Adria, und Waller kann sich das vorstellen, sagt sie jedenfalls dann, ach nee, eigentlich doch nicht, und naja, ich bin mir sicher, es ist ziemlich hart und dann sehen wir über den Schulak Space 3 Hattaks aus dem Hyperraum fallen.
Sekunde, kurz. Die 12-Jährige wird gespielt von Brenna O'Brien. Einmal Deadzone, einmal Kyle XY, einmal Supernatural. Insgesamt 59 Rollen.
Ja, zwei schießen dann sofort auf die drei Uri-Mutterschiffe im Orbit, Schulak, und das andere wird ein bisschen woanders hin. Und die Schilde der Uri-Schiffe halten natürlich und die fliegen dann ein bisschen woanders hin, die Uri-Schiffe. Und im Peltak Pratak steht da rum und Carter und Pratak sehen sich so ein Echtzeitdiagramm der Schiffsstandorte an. Ein Uri-Schiff folgt dann den beiden Hattaks und die anderen bleiben zurück und es jagt sie. Sagt Carter und Pratak, naja, hier in flankierender Position und auf dem Hattakschen Ringtransporter Room. Mitchell setzt eine große, so eine Kugelbombe in der Mitte hin und ja, während Tirk am Bedienfeld rum wartet, und ja, das Uri-Schiff ist da. Es liegt hinter der Stadt, ne? Das steht da halt. Und in Adrias Hütte, da. Sie schaut aus dem Fenster und was machst denn du? Fragt Adria und Valar blickt da. Ja, ich schau mir hier Schulak an. Und ja, du interessierst dich für den Planeten, den sie erobern. Und warst du denn schon mal hier? Fragt Adria und Valar. Ja, einmal. Was weißt du denn überhaupt von den Jaffa? Und Arthia meint, das ist ein stolzes Volk, ein bisschen verwirrt, ne, über den Weg zur Rettung oder Erlösung, wie auch immer. Sie werden seit vielen Jahren von Generationen von Parasiten getäuscht, die sich immer als Götter ausgeben. Aber im Herzen glaube ich, dass sie wissen, dass der Aufstieg das wahre Ziel unserer Existenz ist. Und ja, warum schlachten wir sie dann ab? Und weil er geht dann, Arthia guckt ein bisschen wütend drein auf diese provokante Frage. Ja, im Peltak, Pratak und ha also auf dem Hattak, Carter ins Radio. Hier, ne, hier ist Carter. Ich rufe hier alle Überlebenden des Erdschiffs Korolev, bitte kommen. Und im Korridor, Daniel steht da halt immer noch Wache. Und dann hört man praktisch, das hat er wohl die Funke irgendwie, ne, auch in die Rüstung da reingefriemelt. Und dann hört man Carter eben, ne? Hier ist Carter, über alle Überlebenden von der Korolev, bitte kommen, ne? Und er aktiviert dann so, ja, hier ist Daniel und ich wusste, du hast es geschafft und ja, hier alles super, dich auch zu hören, super, dufte toll, ne? Aber bitte jetzt Funkstelle, danke! Ja, genau, und Carter dann, ja, wir befinden uns im Orbit und versuchen eben, eines der Ori-Schiffe in die Luft zu sprengen. Ja, hier, ne, ich bin auf einem der Schiffe, aber, ne, Rest wäre starte später und dann schaltet er dann bitte Ruhe, ne, und nochmal das Radio ganz ab und legt es weg. Genau, und dann werden da irgendwie noch Leute an ihm vorbeigehen, also war ein bisschen knapp. Eines der Uri feuert dann noch auf das Hattak. Carter ist ein bisschen besorgt und Patak spürt dann auch ein paar Schildschwankungen da an dem Uri-Schiff und wir sind fast in dem Bereich und Carter meint dann durch die Sprechanlage, die gute Nachricht ist, ne, ich habe Kontakt zu denen aufnehmen können. Also wir hatten recht, er lebt an, also er ist an Bord eines der Uri-Schiffe, ne, was auf dem Planeten gelandet ist. Und Mitchell, Halleluja, was sind denn die schlechten News? Und Carter, ja, wir haben gerade eines unserer Mutterschiffe verloren. Wenn unser Plan nicht funktioniert, wird es ein kurzer Kampf. Und Pratak sagt, jetzt sind wir aber in Reichweite. Und im Ringroom Carter in die Sprechanlage, jetzt, ne, sie feuern, sendet es. Also Mitchell rüstet die Bombe da aus und springt vom Bahnsteig, jetzt wird's wild. Tjalk macht es dann
Ja,
und
Plattform im
drückt es,
Englischen,
ja.
also er steht auf der Ringplattform. Also
Das ist dann
Plattform ist
auch.
aber im Englischen halt auch der Bahnsteig.
Ja. Und im Peltag meint Carter oder und Patak beobachten eben, wie das Uri-Schiff wegzieht, aber da passiert da also nichts und ja, es hätte doch schon wegfliegen sollen und Atria dann in der Uri-Schiff, sie müssen einfach ihr Schicksal annehmen und weil geheiligt sind die Uri und bitte Mutter, es ist blasphemisch hier für einen Ungläubigen dieses Wort auszusprechen. Nee. Wirklich, nee, wirklich, ne, du fängst an, das fängt doch an, für mich Sinn zu ergeben, ne, finde ich wirklich super Nummer, ne, und während sie spricht, manövriert sie ein bisschen Adria zu dieser Tür, also das, was ja vorhin als eine Art Plan besprochen wurde, und sagt sie wieder, geheiligt sind die Ori, und dann öffnet sich die Tür, bis Den hereinkommt, aber ja, da ist es passiert, der Turmin schiebt ihn nämlich rein und hat dann eine Stabwaffe auch parat auf den gerichtet und schließt die Tür. Und ja, enttäuschte Blicke werden ausgetauscht allerseits. Die Hataks kämpfen immer noch mit dem Ohrenschiff. Ein anderes ist da vertikal im rechten Winkel und das ist alles sehr dynamisch und recht untypisch für Sci-Fi, dass es praktisch auch wie sagt man, die Ebenen so nach oben und unten benutzt. Das sieht man eigentlich nie in Science-Fiction-Serien. Ich sehe das ist für mich ein absolutes Novum hier, aber natürlich auch Sinn, weil es ist ja im Weltraum. Das ist ja nur für einen Zuschauer, dass diese immer aufeinander zufliegen, aber hier auch nach oben und unten. Das finde ich sehr schön, dass das mal gemacht wird. Ich frage mich, warum man das nie seltenst macht immer. Genau, ne, und Pratak meint dann, ja, hier, nee, genau. Und Mitchell kommt da, was? Achso, nee, Pratak steht noch rum. Mitchell und Chia kommen angejoggt und Carter meint, ja, wir haben gerade ein anderes Mutterschiff verloren. Also man ist jetzt auf sich allein eigentlich gestellt. Und Mitchell, ja, sie uns Jackson an Bord holen und dann hier nichts wie raus hier. Und Pratak, nee, tut mir leid, Colonel Mitchell, das ist nicht unser Plan. Und dann auf dem Bildschirm sehen wir ein Ohrenschiff und das da wieder in die Richtung fliegt. Und ja, Pratak, was machst du da? Fragt Mitchell und Chirk. Ja, ich glaube, er beabsichtigt, das feindliche Schiff zu rammen. Also ein bisschen Kamikaze-Modus activated. Und ja, habe ich schon mitbekommen, ne? Aber das wird uns töten, meint Mitchell. Und Carter, ja, ich glaube, der weiß es. In der Tat, meint Tiag und Mitchell meint, Tiag ist doch verrückter Quatsch hier. Und nicht die gute Art von verrückt, sondern das weiß ja aber auch. Und Tiag, ja, was würdest du mich tun lassen können, Mitchell? Und
Nee,
Mitchell
was
dann,
sollte ich denn tun? What would you
achso,
have me do?
sprich mal mit ihm und dann Tiag. Ja, Carter meint dann, ja, die Chancen stehen gut, dass wir nur die Schilde ein bisschen beeinflussen werden und wir werden ihnen auch keinen Schaden. Das wird nicht viel bringen, zufügen. Mitchell meint dazu, Pratak, ja, glaubst du, machst da dann mit einer Art Statement? Ich weiß, das hier ist dein Schiff, wir mu mussten auch nicht mitkommen. Also vielleicht ist es besser, im Kampf zu sterben, aber keine Ahnung. Ich hatte nie wirklich gehofft, es herausfinden zu müssen, aber ich weiß eines, es hat keinen Sinn zu sterben, wenn man sowieso verlieren wird, also nicht, wenn man halt noch eine andere Wahl hat. Und Pratak schaut Mitchell an und ja, macht dann erstmal mit dem Plan weiter und Carter und Mitchell gucken frustriert rein, während in Adrias Hütte Tumin da mit der Stabwaffe immer noch hinter Daniel steht. Ne? Und sie haben sich gegen dich verschworen und da sagt er, jo, ist mir doch, weiß ich doch längst, ne, tötet ihn und Valar so, nein! Und wartet, wir wollten doch mit dir reden und beweg dich mal, mein Tumin. Und Adria sagt dann weiter, ja, töte ihn und Tumin bewegt sich und will auf Daniel feuern, aber Valar drängt sich da praktisch ins Schussfeld rein und bekommt den Schuss in den Bauch ab und fällt zu Boden. Und Arthur so, Mutter! Und Tumin Valar! Sie hat Schmerz natürlich und Adria beginnt sofort mit dem Heilungsprozess, ne, das kennen wir ja auch. Während Daniel dann sich hinter sie, also hinter ihr steht und eben auf Adria und Tumin mit dieser Betäubungswaffe schießt und Valar ist will verärgert, du hättest schon warten können, dass ich da mal ganz geheilt werde. Und Daniel meint aber, naja, die waren aber jetzt halt gerade abgelenkt und gut, na, dann schnappen wir sie uns halt, meint Valar. Und ja gut, so läuft das, meint Daniel. Und dann plötzlich bricht Mr. Feuerring. Achso,
Ja,
genau,
Feuerring, der Prior.
die Tür öffnet sich und da ist ein Feuer auch zu sehen. Und wir sehen den einen Prior, der da eben in Flammen einschreitet. Im Space near Chulak, die Odyssee verlässt den Hyperraum und Colonel Emerson meldet sich. Ne? Colonel Mitchell, Colonel Carter, hier ist Emerson, kommen Sie mal. Wie ist denn Ihr Status? Und Mitchell meint, ja, beam uns an Bord. Und Max, ja, Feindschiffe haben unsere Anwesenheit entdeckt, die sind jetzt auch in Reichweite. Und ja, Mitchell meint ins Radio, sie sollten Also hier vier Signale übertragen haben. Ich habe früher, ach so, ich habe hier früher noch einen hinzugefügt, nur für den Fall, im Prater schaut schockiert aus. Ja, tun Sie es, meint Emerson und auf der Odyssee. Und ja, dann sehen wir vier Strahler und also vier Beamstrahlen, diese werden alle direkt da vor Emersons Kommandostuhl hin transportiert. Ja, das Attack stürzt dann praktisch in das Uhu-Schiff rein. Ja, aber da sieht man jetzt nicht wirklich irgendwie Schaden. Es ist halt eher die Schilde, dass das so ein bisschen absorbiert wird. Und der Priot sehen wir jetzt weiter da reinschreiten in das, ne, Atreas Hütte. Also ich sage mal Hütte, aber es ist ja auch ein Schiff. Daniel versucht dann mit einem Betäubungsding auf ihn zu schießen, aber irgendwie das klappt nicht. Ne? Also wirkt so ein bisschen blockiert oder so. Und dann zieht er die Beretta und aber richtet sie dann auf den Kopf der bewusstlosen Atria und Valar. Meinte Daniel, nein, und der Prior zieht dann diese Waffe weg, via Telekinese. Ja, und dann gibt es einen Asgard-Beamstrahl, der eben, ja, Daniel hüllt noch seinen Arm um Valar und die werden heraus transportiert und der Prior ist ein bisschen überrascht und die Atra bleibt da zu bewusstlos zurück, genau. Ja, die Odyssee tritt in den Hyperraum ein, und ja, reist dann da lang und auf der Odyssey Infirmary meint Valar eben, dass am Krankenbett von SG-1 umgeben, Carter, ja, wir hatten Glück, nee, genau, Carter meint, wir hatten Glück, dass das Schiff auf dem Planeten seine Schild gesenkt hatte. Valar meint dann, ja, du hättest Adria eigentlich mitnehmen sollen, nicht mich. Und nee, ich hätte sie erschossen, als ich die Chance dazu hatte. Und Carter meint, Daniel hier, man sollte doch keine Kinder töten. Ach, ein bisschen, ja. Ja, nee, ist ja kein Kind, ne? Ist hier ein Ori im Körper eines Menschen. Und ja, ist es nicht irgendwie, ist das nicht Betrug, meint Mitchell? Carter, ja,
Na,
nee.
also
Oh.
dieses Cheaten-Thema hatten wir ja
Ach
vorhin auch schon, ne?
so.
Das war
Ja,
ja.
ja. Ist das nicht, ach so, okay, das wirkt so blöd aus der Hüfte geschossen, genau. Und Carter, naja, Ordin brach ja auch die Regeln, indem er eine menschliche Form annahm und praktisch die Wahrheit dann über die Uri uns sagte und Mitchell, ja, und dafür hat er auch bezahlt. Und aber ich denke, das Kind, das wird schon noch ein großes Problem sein, also ein kleiner Blick in die Zukunft und voilà. Ja, aber gut, innerhalb von wenigen Tagen wird sie erwachsen sein. Und Mitchell, ja, siehst du, die betrügen doch, ne? Daniel, ja, ich muss zugeben, dass diese aufgestiegenen Regelwerke nochmal, das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Ich würde ergänzen eigentlich gar nicht, weil sich das auch immer ändert, jede Folge. Und Mitchell meint, ja, ich glaube nicht, dass es da wirklich was gibt. So. Und Tiak, ja, es gibt normalerweise nie Regeln in einem Krieg. Ja, Mitchell meint dann, ja, leider gibt es jetzt aber keinen Krieg und alle schauen an, so nach dem Motto, wir sind mit dir falsch. Naja, in einem Krieg gibt es ja zwei Seiten, die kämpfen, aber alles, was wir haben, ist hier eine Menge. Also die bösen Jungs gewinnen, ne? Und sie haben Truppen und Schiffe und das Supergate, ne? Und gerade ja, ich erinnere mich, als wir eben das Gate zum ersten Mal öffnen, also spielt er eben auf Staffel 1 schon, ja, schon lange her an. Ne? Die Geult hatten ja die totale Herrschaft über die Galaxis und massive Überlegenheit eben auch über uns. Und viele Leute dachten nicht, dass wir da jemals eine Chance hätten. Und Mitchell sagt auch, ja, ich sage jetzt auch nicht, dass wir aufgeben sollten, nur ich werde auch bis zu meinem Sterben kämpfen, aber ich denke nur, wir bräuchten halt mal einen neuen Plan. Und Tiak nickt und Daniel sieht ihn nachdenklich an und Mitchell ergänzt einen verdammt guten. Jawohl, Fade Out, End Credits. Ist auch ein bisschen so, die Musik am Ende so ein bisschen düster und nicht irgendwie ja, Standard oder heiter oder keine Ahnung. Genau, Trivia. In dieser Episode gibt es drei Altersstufen von Archer, 4, 7 und 12. Sie alle trugen rote Kontaktlinsen. Bis auf die jüngste in Klammern. Ja, genau. Genau, man wollte ihr der das nämlich nicht antun mit diesen Kontaktlinsen, weil es ist ja auch dann bei Staub und Dreck und der Luft, das könnte dann schmerzhaft sein. Deshalb hat man da diesen gruseligen roten Augeneffekt praktisch visuell erzeugt. Diese Szene im Hyperspace, wo die Odyssee hinspringt und vom Uri-Strahl getroffen wird, die wird nochmal wiederverwendet, später in Folge 20 der 10. Staffel. Die Szene im Mitchell, wo er die Zublight-Engines anwirft, um Karte zu holen, wurde aus SGA 202 wiederverwendet. Ja, es haben sich wie immer oder wie meistens Leute zu geäußert, die da mit produziert oder gemacht haben. Und zwar Giorgio Malozzi in einem Gate World-Beitrag Flesh and Blood markiert den ersten Auftritt der Schauspielerin Claudia Black als Serienstammgast. Black erschien zuerst in der Mitte der letzten Staffel Prometheus Unbound, kehrte dann für 8 Episoden in Klammern Anfang und 2 am Ende der Season 9 zurück. Rob C. Cooper schreibt die große Season-Premiere, die dort anknüpfen wird, wo Kamel aufgehört hat. Und das wird einen super großen Handlungsbogen anstoßen. Genau, dann hat sich Joseph Malozzi noch auf seinem Privatblog geäußert. Robert C. Cooper schafft es, alle verschiedenen Handlungsstränge und Charaktere in einer Episode da rein zu jonglieren, in der Wendungen humorvoll ergreifend, aufregend und schockierend eben den Weg da einführen. Die Big Bad Season ebnet Artia da den Tochter der Ori, in Klammern nicht Oreo. Das ist auch gut. Den Weg, also. Und ja, vor ihrem Erreichen des Erwachsenenseins, haben wir uns da eben die Schurkin in 3 Entwicklungsstadien vorgestellt. Wird nochmal zurückkehren in SGA, jemand von denen. Genau, William Warren macht einen tollen Job, meiner Meinung nach, für seine erste große Season-Premiere. Fehler. Der Prior, der am Anfang zu Valar spricht ja von der Weisheit der Antiqua im Englischen Original sagt er allerdings Wisdom, das kann das Wort nicht, Wisdom, mein Gott, of the Ages, also in etwa mit dem Wissen der vergangenen Zeiten. Richtig, Epochen, richtig, Ewigkeit. Als Sam und Quasi-Tirk vor dem, von dem Halbtag beamen, bittet Sam ein Sanitätsteam in den Ringraum, obwohl sie sich im Maschinenraum befindet. Denn, achso, okay, ja. Als Carter
im. Fiel mir gar nicht auf, okay.
Ich hab das auch überhaupt nicht gemerkt. Aber es war ja auch sehr Action und schnell, teilweise. Als Carter im All per Funk nach Überlebenden gesucht hat, sagte ihre Position, achso, ihre Position sei rechts vom Stargate, aber im Weltraum gibt es ja diese Bezugspunkte oben und nicht und das ist dann ein bisschen, ja, merkwürdig. Gut. Als Cameron Mitchell die Odyssey zu Carter fliegt, ist auf dem Bildschirm auf der Brücke nicht die Odyssey, sondern die Prometheus zu sehen, beziehungsweise diese Umrisse. Das hat man, glaube ich, schon mal so einen Fehler. Ne? Das ist, glaube ich, wobei, ja, haben sie nie geupdatet wahrscheinlich. Als die Odyssey gegen Ende der Episode aus dem Hyperspace kommt, ist ein Hyperraumfenster aus der Pegasus-Galaxie zu sehen, statt eben der Überrisse aus der Milchstraße. Also vielleicht fliegen sie doch jetzt zu Atlantis und wollen da ZPMs einsacken. Nobody knows. Also das, ja, wir kommen zum Zitat der Woche. War was für dich dabei?
Hey, das Hyperspace-Window sieht überall gleich aus. Also das
war nee, anscheinend nicht. Da gibt es wohl Unterschiede. Ich, ja.
Ja, aber das hat von der Galaxis nichts zu tun. Also wenn, dann ist das in der einen Serie anders dargestellt als jetzt in SG1 und das haben sie jetzt nur übernommen. Also das ist jetzt kein Fehler. Na, also der Hyperraum ist der Hyperraum. Egal wo. Tat der Woche, als man sich im Peltak unterhält und so von wegen, ja, also wir sind outmatched in Manpower, Firepower und Technology. Na, haben wir irgendwie eine andere Battle Strategy oder wollen wir jetzt einfach nur aus dem Hyperraum kommen und uns dann in den Arsch treten lassen?
Sehr gut. Ich habe das mit, wo Valar sich da beschwert, dass sie doch, das hättest du nicht warten können hier, bis die Heilung beendet ist. Und naja, so war sie wenigstens abgelenkt, meint Daniel. So ein klassischer Valar-Satz irgendwie. Genau, Fazit, Thomas, wie sieht's denn aus? Vielleicht auch im Vergleich zu Teil 1.
Genau, ja, puh. Ja, okay. Also im Vergleich zu Part 1 weiß ich nicht. Also hier passiert natürlich gefühlt weniger. Ne? Also die große Weltraumschlacht war natürlich in der letzten Folge. Aber kommen wir mal einfach, betrachten wir die Folge einfach erstmal so. Ja, okay, wir haben jetzt eine Vala gesehen, die ein Kind gebiert. Adria, die jetzt da irgendwie als neuer Oberbösewicht irgendwie aufgebaut wird. Wobei ich mich immer noch frage, wofür man das denn unbedingt bräuchte. Also die Uri per se mit ihren Waffen und hast du nicht gesehen, hätten eigentlich völlig gereicht. Also warum man da jetzt noch diese Adria reinschreibt.
Als Sprachrohr für das Ding.
Ja, das ist, ich weiß es nicht. Na, dann hätten wir auch den Uri, den, wie heißt er, Doji? Doji, ja, ja. Ne? Dann hätte man auch den Doji irgendwie nehmen können. Also bitte, das ist jetzt, weiß ich nicht, wofür man die jetzt unbedingt braucht. I don't know. Vielleicht nochmal einen starken weiblichen Charakter einführen. Ich habe keine Ahnung. Ja, ansonsten halt viel hin und her. Ne? Also, dass man da irgendwie nicht durcheinander kommt. Also, ne, hier mal da mal dann Gespräche über X-Schiffe hinweg und hast du nicht gesehen. Ja, wir haben nochmal gesehen, dass die Uri-Schiffe so gut wie unverwundbar sind, also selbst wenn man was an Bord gebeamt kriegt, explodiert da nichts. Ne? Das könnte aber auch was mit Adria vielleicht zu tun haben, das wissen wir ja nicht. Oder da ist hier sowas wie nicht wie ein Star Trek-Schiff, hier der Biofilter. Ne? Der Transporter deaktiviert ja auch Waffen und hast du nicht gesehen, üblicherweise. Ja, weiß ich nicht. Eher so ein sowas Durchschnittliches. Ja, okay, die Uri sind immer noch unbesiegbar und sind jetzt auf Tulak angekommen. Also in dem Satz kannst du irgendwie die ganze Folge zusammenpassen. Da ist jetzt nichts irgendwie. Ja, wie gesagt, Aria finde ich irgendwie ein bisschen überflüssig, aber also ein Daumen in die Mitte, das ist jetzt so, ja, weiß nicht. Siehst du das anders?
Ja, ich finde sie nämlich besser als den Teil 1, wo ich ja fand, dass der Season-Abschluss zu fehlerhaft war oder einfach zu viele Fragezeichen in mir auslöste, was natürlich auch okay ist für einen Cliffhanger, aber irgendwie war ich da nicht so überzeugt von der Regie und vom Drehbuch. Und hier ist es besser. Was ich interessant fand, dass man halt nochmal diese Schlacht in Auszügen sieht, wo Dinge passieren und die man ja in der letzten Folge praktisch nicht gesehen hat, dass das nochmal ein paar Sekunden so gezeigt wird, was tut Mitchell, was tut Daniel, was ja in der letzten Folge natürlich, das haben wir ja nicht so wirklich gesehen. Da wurde nochmal Bezug drauf genommen. Fand ich einen netten Kniff. Ja, jetzt Chulak ist jetzt unter Feuer. Ist alles ein bisschen ungünstig da für die. Warum jetzt ganz so viele Schauspielerinnen für die, okay, man wollte sehen, zeigen, dass die innerhalb von ein, zwei Tagen so schnell wächst. Aber das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden irgendwie. Weiß nicht, ich käme jetzt nicht auf die Idee, das so zu machen, aber ist ja vielleicht nur meine Wahrnehmung, keine Ahnung. Fand ich nur ein bisschen verwirrend, um es mal so zu sagen, aber jetzt nicht negativ, sondern einfach nur so, ja, okay. Und ansonsten, ja, finde ich es gut, dass nochmal darauf gesagt wird, weil es ja auch manchmal so ein Stark-Ding ist, ja, hier Hauptsache hier alles reinwerfen und sind wir halt tot, aber dass Mitchell da auch nochmal ein bisschen sagt, ja, das so viel bringt es auch nichts. Also man braucht schon, das sehe ich auch so, irgendwie so einen Plan und möglich, also wo man auch eine Chance oder so hat auf Überleben. Also nur so zu sterben, weil man gekämpft hat, also ein bisschen gegen dieses typische, in Anführungszeichen, ja, Jafar-Narrativ vielleicht gewirkt wird. Deshalb, ich würde einen Daumen nach oben geben und bin gespannt, wie es dann weitergeht in dem Story-Arc. Und wir wissen ja schon, wie dann Arthur später aussieht und wer sie verkörpert, aber da sind wir jetzt noch nicht, wie es da weitergeht. Aber generell finde ich es eine gute Episode, auch ja, gerade im Vergleich zu Teil 1, der mir ja nicht so gefallen hat. Nächste Woche haben wir natürlich wieder was aus, ja, den Staffelauftakt auch wieder, ne, in Stargate Atlantis für euch. Das Ding heißt No Man's Land. Da gibt es einen guten Film, kann ich euch empfehlen. Ein Antikriegsfilm, der nichts damit zu tun hat, aber der Titel erinnert mich daran. Da geht es um den Bosnienkrieg. Sehr interessant auf jeden Fall. Auch mit Humor gespickt. Also vielleicht ein untypischer Antikriegsfilm, aber gut. Und ja, aber wir sind ja im Stargate-Universum, deshalb gucken wir mal, worum es da geht. Es ist natürlich Teil, warte, ja, Teil 2 des Dreiteilers noch. Da geht es weiter. Die Race-Basisschiffe wurden ja angegriffen von Daedalus und Shepard fliegt dann mit einer Staffel F302 dann los, um Schiffe zu bekämpfen. Und da gucken wir mal, wie es da weitergeht. Ne? Die Koordinaten der Erde und so, die wollen ja alle zur Erde, die Race-Schiffe, oder hatten den Plan oder
Ja,
entfernten
wozu
den
sie immer
Plan.
noch keine Möglichkeit
Das
haben.
ist
Also,
richtig, genau.
das
Vielleicht
ist.
entwickeln sie gerade einen Antrieb, haben quasi weggebeamt aus unserer Galaxie, sozusagen. Ich weiß es nicht, wie sie es uns erklären. Ich bin sehr gespannt, ob das hoffentlich mehr oder weniger logisch in Universe uns irgendwie parat. Ich weiß nicht, ob es da richtig krass Ingenieure auf einmal gibt bei den Rays, die wir nie gesehen haben. Auch so ein Problem, was es ja bei den Jaffa aufgab, wo wir uns wunderten, dass. Aber mal gucken, wie sie es erklären, ob es oder ob sie es einfach übergehen, um nichts dazu sagen. Und dann ist es irgendwie so. Bin ich sehr gespannt, wie sie das erklären wollen, weil das ist wirklich ein Hinkefuß an der Storyline. Auf jeden Fall ein großer Hinkefuß. Auf jeden Fall wird es, glaube ich, nicht weniger Action als diese Episode und ja, ihr könnt uns gerne actionreich bewerten, natürlich 5 Sterne geben, ne, und Likes und teilen die Folgen. Ja, und über den Kofi-Link kann man auch mal via PayPal oder irgendwas uns was Gutes tun, wer das mal machen möchte. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann nächsten Sonntag wieder. Ne?
Genau.
Ja,
Bis dahin.
alles klar,
Hasta
wir hören uns.
luego.
Ja, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.